Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Anschließend an unsere letzte Sendung wollen wir nochmal über Evaluierung mit Sprachmodellen nachdenken. Insbesondere, ob es nicht Sinn macht, dass wir ein eigenes Sprachmodell trainieren, das die Evaluierung vornimmt. Bleiben Sie dran.
Knowledge Science, der Podcast über künstliche Intelligenz im Allgemeinen und Natural Language Processing im Speziellen. Mittels KI-Wissen entdecken, aufbereiten und nutzbar machen. Das ist die Idee hinter Knowledge Science. Durch Entmystifizierung der künstlichen Intelligenz und vielen praktischen Interviews machen wir dieses Thema wöchentlich greifbar. Willkommen zum Podcast von Sigurd Schacht und Carsten Lankion.
Hallo Carsten.
Hallo Sigurd.
So, die Woche haben wieder unsere künstlichen Klone mitgespielt. Letzte Woche ja nicht, aber die Woche machen sie zumindest was. Und wir haben letzte Woche Samstag über ein Thema gesprochen, das wir, glaube ich, heute ein bisschen anschließen wollen, oder?
Ja, beziehungsweise eine andere Perspektive darauf. Ne? Es ging ja ums Benchmarking generell und wie jetzt sagen wir, die Performance auf den Benchmarks, wenn man Daten aus dem Benchmark schon beim Training verwendet, also letztendlich eine Form von Overfitting auch, wie es sich ja negativ auswirkt in dem Sinne, dass die Performance vielleicht nicht wirklich so gut ist, wie sie auch mal in den berichteten Zahlen irgendwie zu sein scheint, aber die ganzen Ansätze sind ja schon noch eher automatisiert, menschlich durchgeführt, schon automatisiert mit Programmcode natürlich, aber ich habe die Benchmarks, ich stecke die Daten da rein und bewerte das und hängen insofern ab von den bereitgestellten Daten. Und ein ganz anderer Ansatz wäre ja zu sagen, Mensch, ich habe doch Sprachmodelle, die können doch eigentlich alles, General Purpose, kann ich nicht ein Sprachmodell nutzen, um die Bewertung für mich durchzuführen?
Ja, und das wird ja auch massiv gemacht, weil wir hier genau das Problem haben, dass wir bei bestimmten Konstellationen, nämlich dann, wenn es um Texte, die nicht eindeutig sind oder ähnliches gehen, Zusammenfassungen, Extraktionen aus Dokumenten, also REG und ähnliches, dann haben wir die Schwierigkeit, dass wir ja eine Mehrdeutigkeit haben. Und diese Mehrdeutigkeit, die können wir nicht einfach gegen den Goldstandard, also gegen eine vordefinierte Antwort vergleichen, weil ja verschiedene Wörter die gleiche Bedeutung haben können und somit zwar das Gleiche gesagt wird, aber was anderes dasteht.
Und insofern brauchen wir in den besten Fällen Menschen, die alles lesen und einschätzen.
Das ist der absolute Goldstandard oder Platinstandard.
Ja, aber aufwendig, teuer, wer will das machen in der großen Masse?
Und zeitlicher einfach. Selbst wenn ich müsste im Endeffekt ja skalieren über viele Menschen. Also um das zeitlich dann noch in den Rahmen zu kriegen, dass es in einem Projekt funktioniert, oder?
Skaliere ich über viele Menschen, haben wir wieder auch unterschiedliche Meinungen. Also es müssten dann quasi alle Bewertungen immer mehrfach durchgeführt werden. Also es ist teuer und aufwendig.
Ja. Und was macht man bisher? Bisher ist man hergegangen und hat natürlich dann versucht, die besten Modelle zu nehmen, GPT-4, einen Opus von Anthropic und nützt die im Endeffekt als Evaluator. Die sind zwar immer noch teuer, aber sie sind natürlich billiger als eine Masse von Menschen. Ja. Und damit kann ich natürlich schon in einer gewissen Weise skalieren. Hat natürlich das Risiko, dass diese Sprachmodelle die Bewertung natürlich, man könnte ja sagen, naja gut, wir wissen ja, die sind biased, die wissen, dass die halluzinieren und so weiter. Und da könnte man natürlich sagen, naja, ob die gut bewerten können. Und da muss man aber auch sagen, dass es schon etliche Studien gibt, wo man sagt, okay, auch der Mensch ist nicht optimal beim Bewerten, weil er auch verzerrt ist oder auch ein Bias hat. Oder wenn er nicht eine klare Instruktion bekommt, wie er denn die Bewertung vornehmen soll, dass es dann auch nicht eindeutig ist, sozusagen immer wieder in seiner, oder nicht konsistent in seiner Entscheidungsfindung.
Und man könnte sagen, also Mensch ist auch Closed Source, genauso wie die guten Modelle. Also wir haben ein paar, also sagen wir mal, die großen Modelle sind mächtig, die können bewerten, aber du, wie du sagst, sind erstmal Closed Source, wir wissen nicht genau, was im Hintergrund wirklich läuft, inwieweit vielleicht irgendwie über solche Modelle auch eine Beeinflussung reinkommt, die wir gar nicht haben wollen. Also das heißt, es ist nicht völlig transparent, was da passiert. Wir können es nicht so richtig kontrollieren. Ich glaube aber auch, dass wenn du so ein großes Sprachmodell, wenn man GPT-4 hat, ist halt auf bestimmte Verhaltensweisen trainiert und die müssen nicht unbedingt zu dem passen, was wir als Evaluierungskriterium haben möchten. Ja, es gibt so allgemeine Qualitäten, die es haben soll. Vielleicht auch, dass es irgendwas nett und schön klingt, aber das muss nicht unbedingt die Qualität sein, die wir in der Antwort haben möchten.
Ja, absolut.
Und natürlich die Kosten aber trotzdem. Also wenn wir da im großen Stil Daten reinstecken zum Evaluieren, produzieren wir halt also auch sehr, sehr hohe Kosten damit.
Ja, und dann ist natürlich der andere Weg und das ist ja auch das, was man im Endeffekt auch bei Menschen macht. Wenn man jetzt im Endeffekt nicht sicher ist, ob man im Endeffekt verzerrte, also du hast ja gerade gesagt, Menschen sind closed source, Einheiten, ja, wenn ich mir auch nicht sicher bin, ob die Bewertung dann sozusagen nicht da aufwärts hat, also eine Vormeinung hat, ja, dann benütze ich einfach eine große Masse an Personen und bilde dann die Zwischen, also einen Durchschnitt der Meinungen und sage dann, okay, das ist dann einfach über die Crowd gesourced, wenn man das neudeutsch sagen würde. Und das hat man. Und für diejenigen, die da Interesse haben, am Montag bei unserem künstlichen Podcast in der Folge 155, da hat man nämlich das Thema, ein Paper, Replacing Huges with Furies, Evaluating LLM Generation with a Panel of Diverse Models. Da ist eigentlich die Idee, dass man viele schwache Modelle nimmt, also nicht GPT-4, sondern viele verschiedene und die Bewertungen durchführen lässt und dann halt auch einen Mittelwert bildet und dann zu sagen.
Also du meinst, aus deiner Sicht ist ein Judge, wer hochqualifiziert, der wirklich viel Ahnung hat von dem, was er macht, und eine Jury ist eine Menschen, die in dem Fall einfach ihre Meinung rausposaunen, nicht wirklich viel Ahnung haben, aber in der Hoffnung, dass eine große Menge davon irgendwo dann eine halbwegs gute Gesamtmeinung ergibt.
Das ist ein bisschen hart formuliert, so würde ich das jetzt nicht sagen. Aber im Endeffekt ist so die Idee dahinter natürlich, dass die Variationen, die bei den Einzelpersonen drin sind, ob sie jetzt besonders gebildet, besonders gut sind oder auch nicht, sei mal dahingestellt, aber halt die Variationen, die sich durch Einzelpersonen geben oder die inkonsistent, ja, dass sie halt über die Masse ausgeglichen wird.
Also was ich damit meinte, ist, dass sie jetzt bezogen auf die Qualitätsansprüche und Kriterien nicht unbedingt eine spezifische Ausbildung haben. Also sagen wir mal, eine Rechtsprechung, ein Richter, genau, eine Richterin haben das natürlich massiv gelernt. Und wenn wir jetzt eine Jury haben mit Menschen, mit gesundem Menschenverstand, aber nicht unbedingt mit juristischer Bildung, können da trotzdem halt ihre Meinung haben und in der Gesamtmenge lasst es dann vielleicht.
Ja, und das ist das, was also praktisch bei dem Paper vom Montag, also gerne auch die kurze künstliche Folge nochmal anhören, ein Thema ist. Jetzt muss man natürlich noch ein anderes Thema sagen, dass man sagt, ja, okay, auf der einen Seite hätten wir jetzt eine Masse von verschiedenen schwachen Sprachmodellen, die man kombiniert. Man gleicht die Unfähigkeiten oder Unstimmigkeiten der Modelle aus. Und du hattest es ja gerade schon angedeutet, die andere Möglichkeit wäre natürlich, wir haben einen hochspezialisierten Bewerter. Ja. Und das hat man ja so ein bisschen wahrgenommen, dass GPT-4 dann praktisch sehr gut bewerten kann, zwar auch seine Mängel hat, die muss man kennen, kann man dann ausgleichen und so weiter durch die Prompts. Aber man hat einen sehr guten Bewerter. Und ein anderer Ansatz ist das, was wir heute, glaube ich, so ein bisschen genauer beleuchten wollen, das ist Prometheus 2. Es ist im Endeffekt, dass man sagt, es kann ja eigentlich nicht sein, dass wir nur GPT-4 als Bewerter haben, weil auch das geht natürlich sehr teuer, also wird sehr teuer, weil natürlich die API-Anfragen natürlich auch in Masse durchgeführt werden müssen und damit natürlich auch enorm hohe Kosten erzeugt werden oder enorm ist vielleicht übertrieben.
Genau, und mal so als Hintergrund, ich kurz das noch ergänzen darf, genau, wir wollen ein Open Source, ein offenes, kleineres, einfaches Modell betrachten, was genau gut bewerten kann. Und der Punkt ist ja, dass es nicht unbedingt ja dasselbe Modell sein muss. Also das haben wir ja auch bei uns Menschen, wenn jemand, der vielleicht einen guten, tollen Roman schreiben kann, muss jetzt nicht unbedingt zwingend gut als Bewerter irgendwie daherkommen, aber jemand, der gut das bewerten kann, muss nicht unbedingt selbst guten Roman schreiben können. Ne? Insofern ist es durchaus in Ordnung zu sagen, das sind verschiedene Modelle, die wir da jetzt haben, und wir können ein spezielles trainieren, was diese Fähigkeit hat, einfach gut Bewertung abzugeben.
Ja. Und das ist in einer gewissen Weise der Ansatz von dem Paper Prometheus 2, an Open Source Language Model Specialized in Evaluating Other Language Models. Dass man also ganz bewusst Modelle nimmt, die feingetuned in dem Fall sind auf die Art und Weise, wie man evaluieren würde.
Genau, und dazu sollten wir vielleicht ergänzen, wie evaluiert man da? Da kristallisieren sich ja mal zwei große Strömungen heraus. Ne? Das eine ist, dass ich wirklich einen Text nehme, den ich bewerten soll, und gebe ein Rating ab. Meinetwegen so von 1 bis 5, wie geht gar nicht, bis super toll. Und idealerweise auch noch eine Begründung dazu. Und das finde ich eigentlich ein interessanter Ansatz. Wenn ich erst die Begründung also quasi erstelle und dann das Rating abgebe, das erinnert mich so ein bisschen an so ein, naja, wie so ein Chain of Thought Prozess, dass ich sage, Mensch, bevor du jetzt einfach ein Rating raushaust, fass mal zusammen, was jetzt an dem Beitrag gut oder schlecht ist, und leite dann die Begründung ab.
Ja, also das Rating ab, meinst du?
Genau, das Rating. Und die andere Form, was uns Menschen typischerweise auch leichter fällt und Modellen wahrscheinlich auch oft, ist, dass ich nicht jetzt ein absolutes Rating für einen Beitrag abgebe, sondern ich vergleiche einfach zwei. Welcher gefällt dir besser? Das ist oft deutlich einfacher.
Aber auch damit Begründung.
Auch damit Begründung, ja.
Aber das sind die zwei Richtungen. Man kann eigentlich fast sagen, das eine ist eine Skala und das andere ist sozusagen ein Vergleich. Das ist ja, was anderes ist es ja eigentlich nicht. die Begründung soll einem helfen, sozusagen dann auch den Datensatz besser aufzubereiten und so weiter. Und ich glaube, jeder von uns, der ChatGPT schon mal benutzt hat, ist da schon drüber gestolpert, über die Art und Weise dieser, ich nenne es mal Evaluierungen. Ja, weil ab und zu, wenn man bei ChatGPT was eingibt, erscheint ja nicht eine Antwort, sondern plötzlich gehen so ein Kolumns, also Spalten auf, und man hat praktisch parallel zwei Generierungen. Und dann fragt er ja, welche der Generierungen soll er denn weiterverwenden? Ja, wenn man dann da draufklickt, dann verschwindet die andere. Aber man hat nichts anderes gemacht als ein Pairwise-Ranking. Ja. Man hat im Endeffekt gesagt, okay, die eine gefällt mir besser als die andere. Man hat zwar nicht begründet, warum, aber man hat ein Pairwise-Ranking gemacht. Und was dann natürlich OpenAI in dem Fall oder der Anbieter machen kann, er kann diese Daten sammeln und zu sagen, okay, damit können wir gucken, was sind gute Bewertungen.
Und was jetzt in Prometheus 2 interessant ist, ist, dass sie jetzt diese beiden gleichzeitig verfolgen. Also letztendlich trainieren sie zweimal ein Modell. Einmal, was die was das Ranking, Rating direkt umsetzt, absolut, und einmal den Vergleich, und haben dann festgestellt, wenn sie das separat machen und am Ende die Gewichte der Modelle, also gleichartige Architektur, gleiche Größe, einfach mergen, hatten wir ja schon mal ein Thema zu, das Merging von Modellen, ist die Summe, also das gemergte Modell, besser, deutlich besser als die Einzelmodelle und auch besser, als hätten sie gleich ein Modell mit beiden Bewertungsrichtungen gleichzeitig, also als Joint Evaluation Model trainiert. Und das ist schon sehr interessant.
Ja, das hat mich ehrlich gesagt total überrascht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich vom Titel von dem Paper eigentlich davon ausgegangen, dass die tatsächlich ein eigenes Modell in diese Richtung trainiert haben, was sie ja indirekt gemacht haben, weil sie ja praktisch gesagt haben, sie nehmen erstmal alle Daten des Pairwise Ranking, also sie haben einen Datensatz aufgebaut für Pairwise Ranking, haben da geguckt, dass sie eine hohe Datenqualität haben, haben dann Direct Assessment sozusagen noch genommen, da auch einen Datensatz aufgebaut und haben dann erstmal das eine Modell oder ein Modell mit dem Pairwise Ranking trainiert und ein anderes Modell mit dem Direct Assessment.
Aber was meinst du mit eigenes Modell? Also ist es eigentlich ein Feintuning.
Ja, genau.
Sie nehmen
das war die blöd ausgedrückt, aber eigentlich gefeintuned. Also kein wirklich Foundation-Training gemacht, sondern ich weiß gar nicht, sie haben ja verschiedene Modelle benutzt von, ich glaube, Mistral war dabei.
Mistral 7b, ja. und glaube das 8x7b. Also ich glaube, die beiden Varianten hatten sie primär genommen.
Und Llama war da auch noch dabei. Llama 2 Chat, also haben sie das nicht auch genommen. Auf jeden Fall haben sie ein Basismodell genommen, das schon trainiert war und das auch eine gewisse Stärke hat. Wenn man sagt, das Mistral 8x7b hat schon eine ganz gute Stärke. Es war ja eins der besten Open-Source-Modelle und haben dann durch diesen Datensatz oder diese Datensätze in verschiedene Modelle, also nicht gleichzeitig, sondern wirklich verschiedene Modelle feingetuned. Ja. Und der nächste Schritt war dann, und das war dann wirklich das Interessante, finde ich, was mich in dem Paper total überrascht hat, war, dass man dann wirklich einfach verschiedene Merging-Technologien verwendet hat. Also mit Merging, vielleicht nochmal ganz für diejenigen, die das noch nicht sozusagen gehört haben, es ist eigentlich, ich sag mal, Schlangengold. Also das war, Schlangengift heißt es, glaube ich, keine Ahnung. Das ist eigentlich so, dass man eigentlich sagt, auf gut Glück mixen wir einfach die Gewichte. Also in einem Modell sind ja die Gewichte nichts anderes, als dass ich praktisch Zahlen habe, die ja praktisch in einem Dictionary stehen, pro Layer und pro Parameter. Und dann nimmt man einfach sozusagen, wenn es die gleiche Architektur ist, einfach die Gewichte von dem einen Modell und die Gewichte von dem anderen und hat dann verschiedene Techniken, um die Gewichte zusammenzufassen. Und eine ist sozusagen arithmetisches Mittel, oder?
Ja, wobei man jetzt sagen muss, also das Mixen und einfach nimmt irgendwelche beliebigen, so ja auch nicht, sondern schon immer die zusammenpassenden Gewichte, also an jeder Stelle der Architektur natürlich nur die beiden Gewichte, also man hat zwei Gewichte an jeder Stelle.
Genau.
Und das Einfachste ist tatsächlich ein Mittelwert oder ein gewichteter Mittelwert, dass ich natürlich noch einen Parameter habe, dass ich sage, okay, welches von Gewicht ich denn höher? Und dann gibt's halt verschiedenste andere Varianten, dass ich sage, okay, nimm mal meinetwegen den Ausgangswert noch als Basis und mische dann nur die anderen beiden zu gewissen Anteilen hinein.
Ja, und, also Task-Arithmetic-Merging, das ist so der Mittelwert, Ties-Merging und Der-Merging, das waren die drei wesentlichen Verfahren, die wir auch schon mal in einer Podcast-Sendung besprochen haben, aber es ist so ein bisschen Frankenstein-mäßig. Wir wissen nicht warum, wir kopieren einfach zwei Zahlen zusammen, mixen die, egal wie, ob das jetzt Mittelwert oder gewichteter Mittelwert oder was auch immer ist, ja, ist egal, und hoffen, dass das Wissen von dem einen Modell durch das Mischen der Zahlen und das Wissen des anderen Modells irgendwie zusammengeführt werden.
Ja, und ehrlich gesagt, ich fühle mich nicht so gut dabei, weil die Aufgaben ja eigentlich völlig verschieden sind, zu sagen, hier bewerte mal letztendlich als Rating oder als direkten Vergleich. Da fühlt sich komisch an, dass ich sage, ich mische die jetzt einfach zusammen. Man könnte noch argumentieren, da ja in beiden Fällen eine Begründung verwendet wird, dass der Kern vielleicht doch dieses Begründen ist, dass es in beiden ja doch ähnlich ist und am Ende nur das Zusammenführen der Begründung zu einem Rating oder zu einem Vergleich, dann, dass der Unterschied vielleicht nicht so groß ist. Aber interessant ist ja, dass das genau diese Art und Weise zu besseren Ergebnissen führt als das Einzelne. Und interessant haben Sie am Ende einen Vergleich durchgeführt, dass Sie gesagt haben, wie ist denn das, wenn ich zwei Modelle merge, die zweimal mit derselben Aufgabe trainiert wurden? Also zweimal diesen direkten Vergleich und zweimal nur das Rating. Und da war das Zusammenführen, sagen wir mal, hat wesentlich nicht zu einer Verbesserung geführt und nur, wenn ich diese verschiedenen Aufgaben zusammenbringe.
Ja, ich glaube, es hat sogar zu einer Verschlechterung geführt.
Leicht Verschlechterung, also sagen wir mal, kein nennenswerter Unterschied, was komisch ist, war schlechter, wenn ich zweimal dasselbe habe und merge, dann würde man ja denken, ja Mensch, das müsste doch eigentlich passen, aber nein, das so, aber interessant ist dann aber auch zu sehen, dass das Verbinden der beiden Aufgaben ja, hat zu einer deutlichen Verbesserung geführt, aber insbesondere nur im Vergleich zu dem direkten Rating, zu dem absoluten direkten Rating. Die Verbesserung für den paarweisen Vergleich ist ein Tick besser, aber nicht wirklich gravierend. Insofern habe ich den Eindruck, dass genau diese Schwäche oder diese Schwierigkeit, dass ich keinen Vergleichsmaßstab habe. Wenn ich einen, geht mir doch auch so, wenn ich eine Arbeit bewerte und ich habe noch nie irgendwas in einem Studiengang irgendwo gehabt oder nie eine vergleichbare Arbeit, fühle ich mich auch ein bisschen unsicher. Wie ist denn das jetzt so mit einem Gesamtniveau irgendwo, dass das zusammenpasst? Und da helfen halt immer Vergleiche. Und dass es in diese Richtung stärker hilft, zeigt mir doch irgendwo, dass das Modell davon profitiert, eher das Vergleichmaßstäbe zu haben.
Ja, und Variationen zu haben. Ja. Mhm. Ja, es ist schon spannend. Also ich finde, ich muss auch ganz ehrlich sagen, im ersten Moment war ich ein bisschen überrascht, weil ich mir gedacht habe, oh, okay, im Paper, dass das Merging benutzt, was wirklich für mich, wie du es dargestellt hast, halt auch wirklich nicht so wirklich greifbar ist, zu sagen, das ist sicher eine gute Methode, sondern kannst halt ausprobieren, das ist kosteneffizient. Man kann auch viel probieren. Ich glaube, das merkt man auch so ein bisschen in dem Paper, dass einfach die Rechenleistung oder generell das keine Begrenzung war, ja, weil die wirklich auch viel ausprobiert haben. Ja, also wirklich mit verschiedenen Merge und das mal hoch und runter und da nochmal evaluiert und geguckt, ob es besser ist oder ähnliches. Also ich finde, das ist auch wirklich das Schöne an dem Paper. Ja, aber das ist trotzdem, für mich ist trotzdem befremdlich, dass das funktioniert.
Ja, also die Überlegung, die sie hatten, ist halt, naja, ist es so eine Art Ensemble, ne, dass ich doch diese zwei Modelle innen drin habe, aber irgendwie spricht für mich das Mergen der Gewichte zu einem Gesamtmodell. Es ist ja nicht so, dass ich die Einzelmeinung immer noch hätte, quasi in den separaten Modellen und dann nur zusammenfüge, sondern das ist ja irgendwo ja in einem Modell verwurstelt. Insofern, ja, es ist von der Vorstellung komisch. Und sie haben, und das ist jetzt das Interessante, auch tatsächlich beobachtet, wenn ich beim Rating zum Beispiel möchte ich ja, dass da meinetwegen eine Zahl zwischen 1 und 5 ausspuckt, eine ganze Zahl. Und durch das Mergen ist diese Fähigkeit ein bisschen abhanden gekommen. Das heißt, es kam am Ende vielleicht nur noch irgendwie eine Kommazahl oder irgendwas raus. Also er hat ein bisschen von dieser Fähigkeit, die Ausgabe zu generieren, die eigentlich gewünscht war, die verloren. Also insofern hat tatsächlich ein paar Nachteile auch dabei beobachtet. Was aber ansonsten wieder nicht schlimm ist, wenn ich einfach eine Nachbearbeitung dann noch einbauen würde.
Ja, das ist nämlich das, was mir gefehlt hat, nämlich die haben ja gemerged und haben dann gleich getestet. Ja, wenn wir aber die ganzen Papers mit dem Merging oder auch, wobei es waren ja alles nicht wirklich Papers, aber die ganzen Verfahren mit dem Merging anschauen, die in der Öffentlichkeit unterwegs waren, da hat man meistens nach dem Mergen nochmal sozusagen so ein leichtes Feintuning hinterher draufgesetzt. Mhm. Also man hat gemerged und dann nochmal sozusagen so ein bisschen. Ja,
das hätte ich auch erwartet eigentlich, dass man dann nochmal das da in die Richtung drückt.
Und das wäre für mich, das ist der einzige Punkt, den ich echt ein bisschen kritisiere an dem Punkt, weil ich mir sage, okay, was haben Sie festgestellt? Sie haben gesagt, mixen Sie die Datensätze und trainieren sozusagen mit einem gemixten Datensatz oder machen ein Feintuning auf ein Modell mit dem gemixten Datensatz für direkt und das andere Verfahren. Dann sind Sie hergegangen und haben festgestellt, dass es schlechter ist. Ja, also, dass das nicht so gut ist. Einzelmodelle zu trainieren, da waren die Einzelmodelle dann für den Sachverhalt ganz gut. Im gemergten dann sogar besser. Was wäre jetzt gewesen, wenn ich jetzt sage, diese Schwäche, die sie verloren haben, wo du gerade gesagt hast, das im Rating anzugeben und dass die nicht mehr so vorhanden sind. Wenn ich die nochmal feingetuned hätte, hätte es dann sozusagen das Pairwise-Ranking auch beeinflusst im Nachhinein. Also wäre es
ja, oder zu, zum Beispiel, wenn du sagst, ich weiß ja nicht, wie das Mischen stattgefunden hat, ob ich die jetzt einfach wild zusammenwürfle, und das vielleicht nicht gut klappt, vielleicht hätte ja auch eine Evolution in den Bewertungen, dass ich erstmal gesagt habe, mach mal nur paarweise, ja, und im nächsten Block dasselbe Modell genommen und dann den direkten Vergleich nachtrainiert hätte. Ja, es kann ja sein, also durch verschiedene Strategien beim Trainieren, dass ich erst die einfachere Aufgabe mache und dann das, ja, dann hat er schon mal dieses Vergleichen gelernt und dann, wenn ich das mit der Zeit lang gemacht habe, fühlt es sich vielleicht sicherer, auch einen direkten Vergleich irgendwie zu machen. Also insofern, da gibt es noch viele Möglichkeiten, um zu schauen, ob was jetzt wirklich hilft. Ne? Insofern ist es da noch, kommt es noch ein bisschen kurz an den Punkt.
Aber trotzdem, es ist eigentlich schon ein sehr schönes Paper, was schon zeigt, dass man im Endeffekt mit auch, ich nenne es jetzt mal einfachen Verfahren, weil wir haben es noch gar nicht gesagt, die Datensätze, die sie gesammelt haben, die hatten ja, glaube ich, nur 1000 Einträge.
1000 Punkte,
Das waren jetzt nicht riesengroße Datensätze. Das heißt, das ganze Thema ist gut handelbar, auch von kleineren Forschungsinstituten solche Modelle sozusagen zu feintunen. Und mit dem Merging so und so, weil fürs Merging brauche ich ja gar keine Spezialhardware, das kann ich auf CPU-Ebene machen. Und auch die Modellgröße, die sie verwendet haben mit 7 Milliarden Parameter und dem 8x7 Milliarden, sind alles Größen, die man gut handeln kann, die man dann auch im Endeffekt in einem Projekt später sehr gut verwenden kann, weil die Modelle natürlich auch von der Inferenz dann schnell sind. Das heißt, ich kann natürlich dann auch viele Testpunkte in meinem Projekt immer wieder durchtesten. Und das ist ja eigentlich alles förderlich. Von daher finde ich, ist es ein sehr guter Startpunkt, um von der Ebene wirklich den Fokus auch darauf zu legen, Modelle, und da kommen wir jetzt ein bisschen von den General-Purpose-Modellen wieder weg, in Spezialthemen zu trimmen, ja, die dann den Prozess der generativen KI unterstützt.
Ja, aber das haben wir ja auch schon oft betont, dass das für Spezialaufgaben der Trend sicherlich auch wieder dahin gehen wird, kleinere Modelle zu haben, die einfach leichter zu trainieren, zu kontrollieren und die Kosten halt einfach geringer sind, die schneller sind. Interessant zu erwähnen ist halt auch, dass ich, und das ist so ein bisschen, das ist ja Prometheus 2, das basiert hier auf letztendlich von den Kernideen noch auf einer Vorpaper, nur Prometheus. Und da sind sie, das können wir vielleicht mit einem anderen Thema nochmal aufbringen, aber da sind sie ja insbesondere auch auf verschiedene Kriterien eingegangen, die für die Bewertung wichtig sind. Ja? Also wie wir das halt von Bewertungen von studentischen Arbeiten auch kennen, so Rubrics definiert, was sind denn relevante Kriterien, die in die Bewertung berücksichtigt werden sollen, insbesondere bei der Begründung. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön, weil auf die Art und Weise kann ich ja dann natürlich auch noch vorgeben, was für die Bewertung wirklich wichtig ist.
Das heißt, über einen Stretch-Prompt. Ja. Aber dann hätte man die Datensätze, das haben sie, glaube ich, nicht gemacht, dann hätte man die Datensätze sozusagen so aufbauen müssen, dass auch der Instructional Prompt zu dem jeweiligen Evaluierungssatz passt. Ja?
Das ist das, was so ein bisschen im Kern von der ersten Variante stärker drin war. Und ja. Ich denke mal, dass das lässt sich, also das kann man einbauen. Ja? Also generell, dadurch, dass ich diese Datensätze hervorgebe, kann ich halt das irgendwie verlangen, dass er halt bestimmte Eigenschaften bei den Begründungen noch heranzieht bei der Bewertung.
Ja, das ist dann echt schön. Also Prometheus 3.
Ja, ruft danach.
Es ruft danach. Ja. Gut, ich denke, damit haben wir das Paper mal so ein bisschen durchleuchtet. Wir werden da sicher dranbleiben, weil das auch für uns natürlich ganz wichtig ist, das Thema Evaluierung auch konstant sozusagen zu betrachten, in den ganzen Projekten, die wir machen, aber natürlich dann auch, was wir der Industrie beraten und zeigen können in Bezug auf, wie kann ich sicherstellen, dass die Modelle das tun, was sie tun sollen. Also da wird sicher noch das ein oder andere Thema geben, wo wir drüber sprechen. Und wenn wir wieder neue Erkenntnisse haben, dann werden wir das natürlich auch hier diskutieren. Von daher, vielen Dank fürs Zuhören.
Bis dahin, ciao.
Bis dahin.
Das war eine weitere Folge des Knowledge Science Podcasts. Vergessen Sie nicht, nächste Woche wieder dabei zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören.